Der Predigtext für den heutigen Sonntag steht im Johannesevangelium, Kapitel 16, die Verse 5 bis 15. Jesus Christus sagt: Jetzt aber verlasse ich euch, um zu dem zu gehen, der mich gesandt hat. Und keiner von euch fragt mich, wohin ich gehe. Ihr seid nur traurig und voller Sorgen über das, was ich euch gesagt habe. Doch glaubt mir, es ist besser für euch, wenn ich gehe. Sonst käme der nicht, der meine Stelle einnehmen soll, um euch zu helfen und zu trösten. Wenn ich euch verlassen habe, werde ich ihn zu euch senden. Und ist er erst gekommen, wird er den Menschen die Augen für ihre Sünde öffnen, aber auch für Gottes Gerechtigkeit und sein Gericht. Denn ihre Sünde ist, dass sie nicht an mich glauben. Gottes Gerechtigkeit zeigt sich darin, dass er sich zu mir bekennt und ich zum Vater gehe, wenn ihr mich dann auch nicht mehr sehen werdet. Und Gottes Gericht werden die Menschen daran erkennen, dass der Herrscher dieser Welt bereits verurteilt ist. Ich hätte euch noch viel mehr zu sagen, aber ihr könnt es jetzt noch nicht begreifen. Wenn aber der Geist der Wahrheit kommt, werdet ihr die Wahrheit vollständig erfassen. Denn er redet nicht in seinem eigenen Auftrag, sondern gibt nur das weiter, was ihm gesagt wurde. Auch was in Zukunft auf euch wartet, wird er euch verkündigen. Dadurch wird er mich verherrlichen, denn alles, was er euch zeigt, kommt von mir. Was der Vater hat, gehört auch mir. Deshalb kann ich mit Recht sagen, alles, was er euch zeigt, kommt von mir. Was ist Pfingsten? Zu Pfingsten hat Gott über den Jüngern, über seiner 120-köpfigen Gemeinde in Jerusalem und über vielen Menschen, die sich in Jerusalem versammelt haben, den Heiligen Geist ausgegossen. Das Phänomen der Ausgießung geschah in geschichtlicher Stunde erstmalig und so wie es geschah auch einmalig. Und es bedurfte der Erklärung, die Petrus in seiner Pfingstpredigt gegeben hat. Pfingsten ist so, als habe Gott seinen Aggregatzustand geändert. Die Herrlichkeit, die Kraft, die Macht, die Gedanken, die Taten und die Liebe Gottes sind bis zu seiner Himmelfahrt nicht mehr nur in Jesus Christus anzutreffen, sondern nun auch in seinen Jüngern. Die Jünger hatten ja bereits Anteil an Jesu Geist, denn Jesus sagte zu ihnen: Ich werde den Vater bitten, dass er an meiner Stelle jemanden zu euch senden soll, der euch helfen wird und euch nie wieder verlässt. Dies ist der Geist der Wahrheit. Die Welt kann ihn nicht aufnehmen, denn sie ist blind für ihn und erkennt ihn deshalb nicht. Aber ihr kennt ihn, denn er lebt schon jetzt bei euch und einmal wird er in euch sein. Das ist zu Pfingsten. Seit Pfingsten ist die Kraft des Heiligen Geistes in vielen Menschen anzutreffen. Jesus sagt dazu, so haben wir es schon gehört: Doch glaubt mir, es ist besser für euch, wenn ich gehe, sonst käme der nicht, der meine Stelle einnehmen soll, um euch zu helfen und zu trösten. Wenn ich euch verlassen habe, dann werde ich ihn zu euch senden. Nun sagte Jesus seinen Jüngern vor seiner Kreuzigung und Auferstehung, was es mit dem Heiligen Geist auf sich haben wird, welche Aufgaben er hat. Ob die Jünger das gleich verstanden haben werden? Ich versuche mal, die Aufgaben aus dem Text so zu gliedern. Der Heilige Geist erstens wird euch in die Wahrheit führen. Das zweite, der Heilige Geist wird euch sagen, was er hört. Die dritte Aufgabe, der Heilige Geist wird euch den Weg in die Zukunft weisen. Und die vierte Aufgabe, der Heilige Geist wird euch die Herrlichkeit Jesu sichtbar machen. Die erste Aufgabe des Heiligen Geistes, der Heilige Geist wird euch in die Wahrheit führen. Und diese Aufgabe des Heiligen Geistes ist im Text auch noch einmal in drei Teile untergliedert. Nämlich der erste Teil der Wahrheit ist, der Heilige Geist wird den Menschen die Augen für ihre Sünde öffnen. Der zweite Teil, der Heilige Geist wird den Menschen die Augen für die Gerechtigkeit Gottes öffnen. Und der dritte Teil der Wahrheit, der Heilige Geist wird den Menschen die Augen für Gottes Gericht öffnen. Was diese Teile gemeinsam haben, ist, dass der Heilige Geist den Menschen die Augen für die Wahrheit öffnet. Im ersten Teil für die Wahrheit ihrer Sünde. Wer ist von uns heute Morgen aufgestanden in dem Bewusstsein, ich bin ein Sünder? Eine Möglichkeit, hat sich keiner gemeldet, soweit ich gesehen habe, nicht in diesem Bewusstsein aufgestanden zu sein, ist die, dass wir uns eigentlich richtig gut fühlen oder und uns auch nicht für Sünde halten. Vorgestern bekam ich Post vom Kraftfahrtbundesamt in Flensburg. In dem Schreiben stand: Unter den folgenden Angaben zur Person ist im Fahreignungsregister keine Eintragung erfasst. Das war eine Anfrage von mir. Ich wollte es wissen. So ein ähnliches Schreiben gab es schon einmal vom Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik und vom Bundesamt für Justiz zum erweiterten Führungszeugnis jeweils keine Eintragung. Ich glaube, wir lassen uns ganz gern mal einen weißen Kragen bescheinigen. Aber wenn ich in diesen Sieben, so wie so Sandsieben, ja, dieser Ämter nicht hängen geblieben wäre oder bin, dann wäre ich es doch mit an Sicherheit an anderer Stelle, wo kein Bundesamt siebt. Ein Blick vorgestern auf einen Kontoauszug erinnert mich: Mensch, was war ich froh, dass ich bei der einen Geschwindigkeitskontrolle die Sache mit der Hamburger Stadtkasse regeln konnte. Obwohl zu schnell, wiederum nicht zu schnell für Flensburg. Und was bin ich froh und dankbar, dass ich über die Sünden meines Lebens, die kein Amt verfolgt, ein Wort aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 9, lesen oder für mich hören darf. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller unserer Untugend. Wem Vergebung seiner Sünden zugesagt ist, der wacht morgens nicht auf und denkt, ich bin ein Sünder. Maximal denkt er, es war einmal, mir ist vergeben. Wem aber bitteschön sollte der Heilige Geist die Augen für seine Sünde öffnen? Die Formulierung legt es ja nahe, dem, der seine Sünde nicht sieht. Dem, der seine Augen vor seiner Sünde verschlossen hält. Was nutzen mir oder Ihnen oder dir eine handvoller Persilscheine, keine Eintragung, weißen Kragen, weiße Weste, auf der einen Seite, aber zur anderen Seite halten wir unsere Augen für die Wahrheit verschlossen. Wenn uns der Heilige Geist die Augen öffnet, überführt er uns der Wahrheit Gottes. Und es ist möglich, dass wir eine Einsicht gewinnen, dass unser neues göttliches Leben, vielleicht führen wir das ja schon, das neue Leben, 10, 20, 50, 60, 70 Jahre, durch und mit Jesus Christus, sich von dem früheren Leben nicht so wesentlich unterscheidet. Das kann es geben. Aber es kann auch die grundsätzliche Frage sein, tun wir in der Kraft des Heiligen Geistes den Willen Gottes oder tun wir den Willen Gottes nicht? Und die Kardinalfrage, was die Sünde betrifft, ist eigentlich die, vertrauen wir Jesus? So sagt Jesus in diesem Text. Vertraut ihr mir? Der Heilige Geist macht Menschen ihrer Sünde bewusst. Das war am Pfingsttag seine erste Tätigkeit. Er sprach an diesem Tag durch den Fischer und Jünger Jesu Simon Petrus. Da fällt mir ein, gestern war ich in der Fischerei, habe da wieder Fisch gekauft. Und zum Schluss, so zeitgleich, sagte ich, schönes Wochenende, und der Fischer sagte, frohes Pfingstfest. Da war ich schon im Rausgehen, da dachte ich, warum bist du da nicht drauf eingestiegen? Also ging ich zurück und sagte zu ihm, Ja, sie sagten Pfingsten. Der da gepredigt hat, Petrus, war ja auch ein Fischer. Da freute er sich, nahm das so freudestrahlend zur Kenntnis. Dachte ich, ist da vielleicht ein Anknüpfungspunkt fürs nächste Mal. Also der Heilige Geist sprach durch den Fischer Petrus. Was mussten sie da hören? So wisse nun das ganze Haus Israel gewiss, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht hat. Als die Juden Jesus Christus auslieferten, haben die doch nicht im Entferntesten daran gedacht, dass das verkehrt sein könnte. Sie dachten doch vielmehr daran, dass sie Gott damit einen Gefallen tun. Als sie aber nach der Ausgießung des Heiligen Geistes Petrus zu Pfingsten darüber predigen hören, da ging es ihnen auf einmal durchs Herz. Plötzlich kam ihnen ihre Sünde ins Bewusstsein. Ihnen wurde bewusst, Jesu Kreuzigung, das war ein scheußliches Verbrechen. Und es war ihre Schuld. Ja, meine Sünde hat ihn ans Kreuz gebracht. Das zu erkennen, bewirkte und bewirkt der Heilige Geist. Nun waren wir nicht dabei. Wir denken, wir können es ja bequem zurücklehnen. Aber bei allen möglichen Sünden gibt es eben eine Kardinalsünde, dass wir ihm, Jesus, nicht vertrauen und darum auch nicht seinen Willen tun. Und darüber müssen wir auch heute nachdenken. Auch die wir meinen, sind doch schon 40, 50, 60, 70 Jahre. Werden einem Menschen die Augen geöffnet, dann sieht er ein, was er bisher falsch gemacht hat, wo die eigene Argumentation gegenüber dem Wort Gottes auf sehr wackeligen Beinen steht. Und merkt auch gleichzeitig, wie stark die Kraft des Heiligen Geistes ist, die ihm das Wort deutlich macht. Das ist die Wahrheit, für die uns der Heilige Geist die Augen öffnet. Der zweite Teil der Wahrheit, für die uns Gott die Augen öffnet, ist die Wahrheit der Gerechtigkeit Gottes. Das ist hier ein sehr komprimierter Gedanke, obwohl ihn Jesus ausführt. So komprimiert, dass er gar nicht recht zu verstehen ist. Die Gerechtigkeit ist in Jesu Hingehen zum Vater und das Nichtsehen Jesu, heißt es. Gemeint sind damit bei Johannes immer Jesu Tod, Hingehen zum Vater. Hingehen zum Vater gleich Jesu Tod. Und das Nichtsehen, das ist ein Synonym bei Johannes für die Auferstehung. Der Heilige Geist öffnet eben auch die Augen dafür, dass wir trotz unserer Sünde durch Jesus, durch sein Sterben am Kreuz und seine Auferstehung, gerecht gesprochen werden vor Gott. Warum? Jesus stand vor Gericht, wurde verhört, wurde schuldig gesprochen und wie ein Verbrecher gequält und gekreuzigt. Für die Juden war er ein Ketzer, für die Römer ein gefährlicher Mann. Für den Hauptmann, der das Kommando unter dem Kreuz hatte und seitdem für Millionen von Menschen und für viele von uns, ob es die meisten sind, weiß ich nicht, war und ist er der Sohn Gottes. Dafür wurden und werden uns, so wie dem Paulus vor Damaskus, die Augen geöffnet. Er ist der Sohn Gottes. Sein Tod und seine Auferstehung sind der Grund der Gnade Gottes. Die Gerechtigkeit Gottes ist seine Gnade und seine Barmherzigkeit. Und diese Dimension von Gerechtigkeit spricht von unserem Recht, nämlich von unserem Recht, uns darum Kinder Gottes nennen zu dürfen. Wir sind nicht im Recht, weil wir einen Haufen Persilscheine haben. Muss man sich ja in manchem Amt und manchem Beruf besorgen, dass man die alle hat, dass man da nicht irgendwo verfangen ist und noch vielleicht eine gute Rechtsschutzversicherung hat oder weil man so vom Typen Mensch ist, der eigentlich immer Recht hat, gibt es ja alles. Das ist nicht die Basis unseres Rechtes, sondern wir sind im Recht, Kinder Gottes sein zu dürfen, weil Gott uns um Jesu Willen als gerecht ansieht. Man guckt auf Jesus, der ist für unsere Schuld gestorben. Darum sind wir als gerecht anzusehen. Es ist jedem, der die Gerechtigkeit Gottes, der sie begehrt und erbittet, dem ist Gott treu und gerecht, dass er sie ihm gewährt. So dürfen wir uns Kinder Gottes nennen. Und der dritte Teil dieses Augenöffnens für die Wahrheit, es gibt ein neues Gericht, weil der Fürst dieser Welt verurteilt ist. Und darum sind wir befähigt zur Freiheit. Niemand kann uns anklagen. So haben wir es vorhin im Römerbrief Kapitel 8 gelesen. Es gibt keine Anklage mehr gegen die, die in Jesus Christus sind. So gehören Sünde, Gerechtigkeit und Gericht folgerichtig zueinander. Und das ist die erste Aufgabe des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist öffnet uns die Augen für die Wahrheit, für Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Die zweite Aufgabe des Heiligen Geistes: Der Heilige Geist wird euch sagen, was er hört. So wie Jesus im Stall von Bethlehem geboren wurde, so wird der Heilige Geist in unseren Herzen geboren. Und so vervielfältigt sich Jesus durch den Heiligen Geist. Der Hingang Jesu ermöglicht also eine neue Weise der Vergegenwärtigung Jesu, eben durch den Heiligen Geist. Ein Jesus in Bethlehem, ein Jesus in Jerusalem, jetzt Jesus durch den Heiligen Geist in unser aller Herzen. Aber der Heilige Geist steht in der Verbindung zu Jesus. Und er beachtet die Vervielfältigungsrechte, Copyright by Jesus. Also der Heilige Geist handelt nicht auf eigene Faust. Er sagt uns nichts anderes, als Jesus seinen Jüngern gesagt hat und was wir in der Bibel lesen können. Denn er wird nicht aus sich selber reden, sagt Jesus, sondern was er hört. Aber er ist ein genialer Übersetzer. Ein genialer Übersetzer. Der holt manchmal in der Übersetzung so fast mehr raus als im Text stand. Wie sagt Jesus, ich sage euch dies alles, solange ich noch bei euch bin, der Heilige Geist, den euch der Vater an meiner Stelle senden wird, er wird euch an all das erinnern, was ich euch gesagt habe, und ihr werdet es verstehen. Ihr werdet es verstehen. Ein genialer Übersetzer. Der Heilige Geist redet zu uns über die Nachfolge Jesu heute. Wir können nicht wie die Jünger Jesu mit Jesus durch die Gegend ziehen. Aber der Heilige Geist leitet uns. Wir können durch ihn die Stimme Gottes hören und wir können auch diese Stimme von unserer eigenen unterscheiden. Das Zweite also, der Heilige Geist sagt uns, was er hört. Das Dritte, der Heilige Geist wird euch den Weg in die Zukunft weisen. Wir erhalten durch den Heiligen Geist Weisung für unsere eigene Zukunft. Aber es gibt Strukturen, auch in uns, sündig oder nicht sündig oder vielleicht von bis, die so eine innere Diskussion in uns anregen. Vom Heiligen Geist her gesehen ist der Weg manchmal recht klar, aber die Verflochtenheit im Augenblicklichen und im Bisherigen scheint so stark, dass eine Lösung davon schwer möglich scheint. Wir brauchen den Heiligen Geist, der uns eine klare Sicht gibt. Und je eher wir uns dem Wort Gottes stellen, uns darauf verlassen, desto eher geht unser Lebensweg auch in der Klarheit Gottes weiter. Der Heilige Geist weist uns den Weg in die Zukunft. Und das vierte und letzte, die vierte und letzte Aufgabe, die ich hier so rausgefiltert habe, es gibt ja noch mehr: Der Heilige Geist macht die Herrlichkeit Jesu sichtbar. Das entspricht ja unserer Sehnsucht. Wer möchte die Herrlichkeit Jesu nicht sehen? Als die Jünger auf dem Berg der Verklärung waren, Jesus verklärt sahen, da wollten sie gar nicht wieder weg, da wollten sie da gleich Hütten bauen. Und Petrus erinnert dann im zweiten Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 18, diese Stimme haben wir gehört vom Himmel kommen, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Und noch einmal lesen wir, und die Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, und Jesus sagte zu ihnen, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das ist die eine Seite der Verherrlichung. Die andere ist die: Wer sich aber mein und meiner Worte schämt unter diesem abtrünnigen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Menschensohn schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Also Herrlichkeit in dieser Momentaufnahme auf dem heiligen Berg, Herrlichkeit Gottes oder Jesu bei seiner Himmelfahrt, Herrlichkeit wird sein, wenn er wiederkommt. Wir dürfen sie erwarten. Und jetzt? Unsere Großväter und Urgroßväter berichteten von Gemeindefesten mitunter als von einem Aufenthalt auf Tabors Höhen, weil man den Berg Tabor für den Berg, oder viele halten den Berg Tabor für den Berg der Verklärung. Die Aussage aber ist die, dass es Situationen im Gemeindeleben gibt, die uns an die Glanzzeiten Jesu erinnern. Und der Heilige Geist hat hier in diesem vierten Punkt der Gliederung ja auch die Aufgabe, in unserer Zeit zu zeigen, wie Gott und Jesus inmitten der Gemeinde wirkt, lebt. Er offenbart in unserer Zeit die Herrlichkeit Jesu. Aus der letzten Woche erinnere ich mich an zwei Leute, die mit Begeisterung erzählt haben. Das hat so etwas von Verherrlichung Jesu. Das eine, das war Kurt Wido Borchert beim Allianz-Mitarbeitertreffen, als er von den Arbeiten in der Patchwork-Halle im Müßerholz berichtete. Also bei ihm, da floss das so, da ging ja fast die Stimme über und beim Zuhören kriegte man einfach feuchte Augen. Und das erinnerte mich auch sehr so an den Zusammenhalt unserer Gemeinde, als wir 1995 so Sanierungsarbeiten in der Landreiterstraße durchgeführt haben. Da war auch so eine ähnliche Atmosphäre, wie er berichtet hat. Das erinnerte mich. Und das andere war Steffi Weide. Sie informierte uns ja schon an zwei Allianz-Abschlussgottesdiensten über die Zeltstadt im Norden. Und nun hat sie stattgefunden. Und wie sie davon erzählte, das war eigentlich auch so ein Ausdruck von Herrlichkeit. Einfach schön. Und das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist ist eben auch der Eventmanager Jesu, der heute Jesus groß macht, ihm den Weg bereitet und ihn groß rauskommen lässt. Der Heilige Geist als Eventmanager Jesu. Der lebt in der Gemeinde. Er lebt in der Gemeinde und er hebt Jesus. Er lebt in der Gemeinde und hebt Jesus. Das ist der Gemeinde Jesu verheißen. Denn Gott, der da hieß, das Licht aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass durch uns entstünde die Erleuchtung zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. 2. Korintherbrief. Durch das Wirken des Heiligen Geistes finden Menschen Gott und mit ihm das Leben. Das ist eine so schöne Verheißung. Stellt euch vor, die Menschen kämen in die Gemeinde und sie würden jetzt nicht unbedingt zuerst loben an unserer Gemeinde, dass es hier mal einen schönen warmen Raum gibt, was ja viele zu Heiligabend besonders schätzen. Oder eine Kinderbetreuung und eine Kinderstunde und eine gute Technik und abwechslungsreiche Musik und anschließend noch Kaffee und Kekse. Sondern sie würden bezeugen, in der Gemeinde erlebst du Jesus heute. In der Gemeinde erlebst du Jesus heute. Das wäre das Urteil von Gästen, die zu uns kommen. Ich weiß nicht, ob das so ist, aber es ist möglich seit Pfingsten. Es ist möglich. In der Gemeinde erlebst du Jesus heute. Und das, weil der Heilige Geist Jesus offenbart. Er nimmt von dem, was Jesus ist, von seinem Wesen. Und das Wesen Jesu ist Liebe. Und er offenbart. Und er übersetzt. Und er tröstet. Alles das, was Jesus gemacht hat, tut der Heilige Geist in der Gemeinde. Überall, wo sich Gemeinde Jesu versammelt. Also das ist kein Privileg für diese Gemeinde, sondern für jede Gemeinde Jesu. Das tut der Heilige Geist gerne. Der Heilige Geist macht die Herrlichkeit Jesu sichtbar. Er öffnet die Augen für die Wahrheit. Er sagt uns, was er hört. Er weist uns den Weg in die Zukunft. Und er macht die Herrlichkeit Jesu sichtbar. Amen.